Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Ho, 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 ho. Heiligabend, Weihnachtszeit, verehrte Zuhörerschaft. Und wir haben hier gleich ein Trio an Weihnachtsmännern für euch am Start. Markus Dichmann ist mein Name. Frohe Weihnachten. Schön, dass ihr am Start seid. Und das hier sind Nico und Georg. Hi.
Hallo, hallo.
Servus.
Ihr kennt die zwei von unserer Playlist, allerdings besser unter ihrem Bandnamen selbstverständlich. Es sind Juno. Schön, dass wir zusammen Weihnachten feiern dürfen. Ihr zwei kommt aus Österreich, ne? Hört man ja raus, Steiermark, soweit ich weiß.
Genau, genau. Mhm.
So schaut's aus. Ja, ich gehöre nicht zu den Deutschen, die jeden zweiten Urlaub irgendwie in Österreich machen, zum Skifahren oder Wandern oder so. Also ehrlich gesagt, kein Plan, was die Steiermark so ausmacht. Könnt ihr mich mal bitte kurz aufklären?
Ja, die Steiermark ist ein sehr vielschichtiges Bundesland, möchte ich fast sagen. Aha. Auf der einen Seite haben wir die Berge, also die Alpen, da gibt es einen Dachstein und so, und das ist wirklich sehr, sehr gebirgig. So richtig das klassische österreichische Alpinleben ist da gegeben. Und wo wir herkommen, ist der Osten, da wird schon eher hügelig und geht schon fast rein ins burgenländische und dann ungarische Flachland. Mhm. Also ganz unterschiedliche Voraussetzungen.
Okay.
Und dann gibt es noch die schöne Hauptstadt Graz.
Wollte ich gerade fragen, Graz ist die Hauptstadt quasi, ne?
Ist die Hauptstadt
und da
die
geht immer ein bisschen um. Mhm.
Da, cool. Das ist gut, bist aber einer der wenigen, weil ich glaube, die geht immer ein bisschen so unter, weil die Touristen, wenn es nach Österreich kommen, sind sie natürlich in Wien und dann Salzburg wegen Mozart und sowieso. Und Graz ist ein bisschen unterm Radar. Aber da sind wir aufgewachsen und haben wir studiert.
Ich habe hier schon gelernt bei uns im Grünstreifen in Deutschland von Nova von Mavi Phoenix, dass Graz so eine Hip-Hop-Stadt auch ist, ne?
Ja.
Es gibt schon ein paar Rap.
Also.
Geht so, meinst du?
Ja, geht so.
Also ist kein New York wahrscheinlich.
Ja, ich habe da länger gelebt als der Mavi. Und also mir wäre es jetzt nicht so auffallen.
Okay.
Und ich habe mich sehr oft umgesehen in diversen Lokalen und sonst.
Okay, jetzt kommen wir direkt mal zum krassen Story-Twist hier im ersten Akt. Ihr beiden seid Brüder, ne?
Ja, genau, das stimmt. Ja, ich bin der jüngere Bruder und bin 3 Jahre jünger als der Nico, genau.
Ja, okay. Brüder, die zusammen Musik machen, ne? Wenn ich mal dran denke, wie ich mit meinem Bruder Fußball spiele, dann kriege ich das Gefühl, dass ihr nie ohne blutige Lippen aus dem Studio rauskommt.
Also das Problem haben wir nicht.
Nee? Was?
So sehr.
In der Extreme so haben wir das Problem nicht. Ich muss sagen, dass, wir werden ganz oft gefragt, also wie das funktioniert, so als Brüderpaar, der kreative Prozess, und ob das nicht irgendwie stressig ist oder irgendwas. Und das funktioniert eigentlich super bei uns. Also einfach dahingehend, dass wir einen genau gleichen Erfahrungshorizont haben, funktioniert unsere Arbeitsweise gut. Und wir kriegen uns ja wirklich nie so groß in die Haare. Also es gibt schon
Erfahrungshorizont, meinst du einfach, dass ihr quasi zusammen aufgewachsen seid, irgendwie so die gleiche Prägung habt und so? Mhm.
Genau, die gleiche Musik gehört, die gleichen Sachen angeschaut, die gleichen Dinge erlebt bis zum ganz. Und also es gibt natürlich so Momente, wo man so denkt, fuck, Nico, du ziehst mir richtig an, so. Aber das Angenehme ist halt, dass man dann trotzdem nicht voneinander los kann, weil man halt einfach, also als Brüder klebt man doch um das mehr aneinander als mit anderen Menschen, klar.
Jetzt brauche ich noch kurz eine kleine Aufklärung in österreichischem Slang. Was hast du gerade gesagt? Du ziepst mich richtig an?
Ah, du ziepst mich an.
Ja.
Anzipfen.
Anzipfen. Ja, okay. Sehr schön.
Ein niedliches Nerven.
Ja, würde ich jetzt beschreiben. Ja, voll. Ein Nerven im Kleinen.
Ja. Georg und Nico aus der Steiermark, zusammen sind sie Juno, heute bei uns zu Gast hier im Grünstreifen. Ich sagte ja gerade schon, dass ihr beiden Brüder seid und dann kommen wir jetzt mal direkt zum Familienfest Weihnachten. Es ist schließlich Heiligabend, ne? Feiert ihr Weihnachten normalerweise zusammen?
Ja, also immer. Also ich kann mich an kein Weihnachten erinnern, dass wir nicht gemeinsam verbracht haben. Ja.
Okay. Und wie findet ihr Weihnachten so? Habt ihr da jedes Jahr schon richtig Bock drauf, Geschenke auspacken, den Bruder wiedersehen, Familie sehen?
Ja. Ich bin von ganz vielen Menschen umgeben, die sagen, ja, so Weihnachten ist nervig oder was.
Ja, es trendet so ein bisschen, glaube ich, ne? Weihnachten blöd zu finden.
Ja, voll, voll. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich mag Weihnachten wirklich, wirklich gern.
Ja.
Also ich mag das zusammenzusitzen so mit der Familie und schön zu essen. Das kann ich echt gut. Wir spielen dann immer so mit Oma und so Weihnachtslieder auf der Gitarre. Also alles sehr, sehr stilsicher.
Ja, cool. Ja.
Und mag ich schon gern. Ist für mich ja weiterhin irgendwie so ein familiäres Highlight im Jahr.
Gibt es vielleicht irgendeinen österreichischen Weihnachtsbrauch, den ich jetzt so als Piefke, ihr sagt Piefke, ne? Den ich nicht kenne?
Ja, wir glauben ans Christkind. Glaubt ihr ans Christkind? Schon, ne?
Ja, ich sag mal, gewisse Teile Deutschlands sind ja eher protestantisch geprägt, nicht so katholisch wie ihr in Österreich, ne? Da glaubt man vielleicht nicht mehr so gut. Ganz.
Ja. Na, wir singen da wirklich so diese österreichischen Weihnachtslieder-Classics. Und da muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass unsere Familie ist gar nicht musikalisch. Das heißt, der Georg und ich müssen das dann immer versuchen, rauszureißen.
Die Oma ist ganz stark.
Die Oma ist stark, ja, aber die Generation dazwischen lässt aus. Und dann liegt es an uns und der Oma.
Ja, genau, genau.
Und es ist immer schönes Musizieren.
Wie ist einer von euch beiden so der klassische Geschenke-Failer oder seid ihr immer super gut dabei mit Geschenken?
Ich kann extrem gut Geschenke einpacken.
Ah, wow.
Ja, das habe ich immer. Ja, ganz große Stärke von mir. Mhm. Aber ich glaube, ich bin ein ganz okayer Geschenker. Mhm. Ich glaube, es gibt aber niemanden in unserer Familie, der wirklich so.
Ja, wenn bin ich der schwächste Schenker, bin eher der sich beschenken lässt.
Ja, den muss es auch geben, sonst funktioniert das System nicht. Ne?
Genau, ja. Da glänzt dann durch Dankbarkeit.
Und wie läuft das jetzt so dieses Jahr mit Weihnachten, Corona und so? Habt ihr da Schiss jetzt vielleicht in den nächsten Tagen auch die Familie zu sehen? Oder denkt ihr darüber nach, sie vielleicht gar nicht sehen zu wollen? Oder ist das für euch gar kein Thema?
Ja, ist schwierig. Also wir haben, sage mal, einen engen Familienkreis, einen kleinen. Also wir sind jetzt nicht mehr als 6 Leute. Zu Weihnachten insofern ist es, glaube ich, noch überschaubar, was die Anzahl der Gäste betrifft. Aber natürlich ist heuer das Gefühl ein anderes. Die Oma ist das erste Mal nicht dabei, weil sie eben, ja, die ist schon über 90 und ist im Altersheim. Also das ist schon komplizierter als sonst auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Ja. Juno sind am Start heute hier in Deutschlandfunk Nova. Reden wir mal über einen Begriff, den ich glaube, ich seit der 6. Klasse Deutschunterricht nicht mehr unter die Nase gerieben gekriegt habe, bis ich angefangen habe, mich mit eurem neuen Album auseinanderzusetzen, nämlich Vanitas. Fand ich jetzt eher immer so mittel, aber ich glaube, ihr könnt da mehr mit anfangen, ne?
Ja, es ist in unserer Musik schon immer ein sehr, sehr zentrales Motiv gewesen. Also diese Vergegenwärtigung des Todes, man kommt dem ja nicht aus. Und ich glaube, der Einfluss der letzten Monate oder dieses Jahres hat einfach nur ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass das so ein thematisches Zentrum unseres Albums geworden ist. Mhm.
Vielleicht muss man kurz 2 Sachen aufklären für alle, die sich jetzt nicht mehr an Deutschunterricht 6. Klasse erinnern. Vanitas, Vergänglichkeit, ne, ist so die Leitfigur des Barock, 17. bis 18. Jahrhundert, Literatur, Architektur, Musik, Kunst, da taucht es überall auf, eben diese Vergänglichkeit unseres Lebens auf Erden. Und ihr habt ein neues Album draußen. Dazu erstmal Glückwunsch.
Vielen lieben Dank.
Und es hat eben den sehr schönen Titel Im Stream der Zeit und so ein Album hat ja, wie es sich gehört, auch immer einen Promotext und da steht es eben drin mit der Vanitas. Ich zitiere mal ganz kurz. Die Vergänglichkeit in der digitalen Epoche ist das Moment dieses Songs. Vanitas, dieser Begriff, der im Wortsinne die Symbole der Vergänglichkeit bezeichnet, mit der die alten Meister bis in die Neuzeit hinein ihre Stilleben spicken. Er ist für das gesamte Album richtungsweisend. Da bitte ich jetzt nochmal um eine kurze Erklärung.
Das ist ja ein schöner Pressetext.
Ja, nicht schlecht, oder?
Wer hat ein Ding geschrieben?
Diverse Wörter in diesem
Satz. Ja, offensichtlich nicht, ne?
ja, also ich stimme auf jeden Fall mit dem Satz überein. das stimmt schon. Also diese Vergänglichkeit ist einfach, wie vorher schon kurz erwähnt, in diesem Jahr so viel
spürbarer
worden. Alles in unserer Musik und generell sowieso schon vor interessiert, so wie Zwischenmenschlichkeit so in der Digitalisierung stattfindet, wie stellt man sich selbst dar und dadurch, was bleibt, und dadurch, dass sich in den letzten Monaten einfach alles in den digitalen Raum verschoben hat, so ist es einfach.
Also schon speziell mit Corona meint ihr jetzt, ne?
Ja, klar, voll.
Genau. Ich glaube, was wir mal gespürt hat, so zur Corona-Zeit, was eigentlich eine komplett neue Erfahrung war, für mich, wahrscheinlich auch für viele andere, dass eben diese, wie soll man sagen, es ist so fragil, das ganze Konstrukt, auf dem, das wir eigentlich jahrelang, jahrzehntelang für selbstverständlich hingenommen haben. Und da merkt man, dass so irgendwie kann ein Schalter umgelegt werden und irgendwie alles ist anders und alles ist neu. Und dass eben auch gewisse Epochen enden können und Selbstverständlichkeiten, was man über Jahre hinweg einfach so als gegeben wahrgenommen war, auf einen Fingerschnipp ist es weg so. Und da merkt man, und das war für uns irgendwie so die Idee hinter vielen Songs, dass man das irgendwie sowohl im Text als auch vielleicht instrumental, das ist natürlich immer sehr subjektiv, eben darstellt, wie vergänglich und nichtig eigentlich ein Individuum oder eine Generation so sein kann.
Voll. Es war gar nie als wirklich als Konzeptalbum oder was angelegt in die Richtung. Mhm. Aber ich glaube, wir haben einfach unterbewusst mehrere Songs gemacht, die in die Richtung gegangen sind und haben dann einfach in den Prozess erkannt, dass uns das zurzeit einfach extrem beschäftigt. Und dann ist eben das Album so draus geworden und deswegen heißt es auch Im Stream der Zeit.
Was mir dabei jetzt erstmal gut gefällt, mal so erstmal abseits der konkreten Ideen, die sich dann auch in euren Lyrics wiederfinden und so im Album, dass ihr anscheinend, und korrigiert mich, falls ich jetzt da falsch liege, aber ihr habt anscheinend auch keine Berührungsängste, euch selbst und Popmusik so allgemein da in eine Reihe zu stellen mit größeren Ideen und von mir aus sogar größerer Kunstgeschichte. Ne? Also Juno, unterstelle ich jetzt mal, befasst sich mit Jedi Mind Tricks und mit Whitest Boy Alive, aber eben auch mit Barock und vielleicht Johann Sebastian Bach oder so, keine Ahnung.
Ja, das kann durchaus vorkommen, ja.
Stimmt, mir macht das eigentlich viel Spaß so. Und jetzt komme ich wieder zu Jedi Mind Tricks, weil ich glaube, unser Arbeitsansatz ist oft sehr eklektisch und dieses Samplen bezieht sich bei uns jetzt auch nicht nur als auf, sage ich mal, als reine Soundfragmente für irgendwelchen Songs, sondern man kann, glaube ich, auch Ideen, die in der Literatur da waren, die in der Kunst da waren, in irgendeiner Form wiederverwerten und in einen neuen Kontext setzen. Und das haben wir bei dem Album eben auch versucht.
Genau, genau. Also wenn man die einfach so Referenzen nimmt und einen neuen Kontext in die Jetztzeit setzt, dann gewinnen die ganz oft ganz neue und spannende Bedeutung. Und das, wie schon gesagt, wir samplen gern hinsichtlich Musik und inhaltlich auch.
Georg und Nico sind heute da. Wir feiern Weihnachten hier im Grünstreifen in Deutschlandfunk Nova. Juno, seid ihr zwei zusammen als Band und wir haben ja gerade schon über euer neues Album gesprochen. Da geht es um Vanitas, taucht da drin auf, so ein großes Thema aus dem Barock. Und wir waren ja auch schon beim Thema Österreich. Ne? Ich erwische euch beide, das muss man vielleicht mal sagen, wir sind ja socially gedistanced über Leitung zugeschaltet. Ich erwische euch beide gerade in Wien, ne?
Genau.
Wohnt ihr da inzwischen auch oder wo wohnt ihr?
Ja, ich bin schon länger in Wien, seit über 3 Jahren mittlerweile, arbeite ja auch da, habe ich vor kurzem erwähnt. Und der Georg ist jetzt zu mir gezogen, also zu mir im Sinne von nach Wien gezogen, also hat eigene Wohnung.
Wo warst du? Aus Wien gezogen.
sein
eigenes Wien.
Wo warst du vorher, Georg?
Ich war vorher in Graz und bin jetzt im Sommer nach Wien gezogen, genau.
Wien ist ja jetzt so für mich, weil wir gerade dabei waren, quasi so der Vanitas-Siedepunkt Europas, kann das sein?
Ja, irgendwie wohnt es schon in
sagt der man ja, Mentalität das wohnt der Wiener Seele irgendwie inne.
Ja.
Memento Mori. Immer noch Memento Mori. Ja, irgendwie schon. Aber ich weiß nicht, ob es ist für mich persönlich jetzt. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt 3,5 Jahre da und denke nur mehr ans Sterben oder so. So schlimm ist es nicht.
Interessant, an das Ding musste ich jetzt irgendwie nochmal so denken, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet hatte, musste ich an die Pestsäule denken in Wien, ne? Also mitten in der Altstadt, so ein barockes Ding mit Totenköpfen und Engelchen, in Gedenken an das Überstehen der Pest im 17. Jahrhundert. Gruselig aktuell wieder, oder?
Ja, also... Ja.
Habe ich so noch nicht gedacht, aber es ist an sich ein guter Gedankengang, so mal. Vielleicht irgendwann in 300 Jahren steht an der Corona-Säule in New Vienna, irgendwann am Meer. Wenn es Mittelmeer bis an die Stadtgrenze reicht, na keine Ahnung, aber wer weiß.
Da malen sie die Dystopien aus.
Ja.
Wie macht sich denn Corona so in Wien bemerkbar?
In Wien? Ja, muss ich jetzt nachdenken, weil es ist ja dann erst in Weihnachten, also könnte es nicht mehr passen. Aber jedenfalls ist es schon so, dass wir wahrscheinlich wie in allen anderen Städten auch oder fast allen Städten in Europa schon darunter leiden, gerade so als Kulturschaffende und auch als Kulturkonsumenten. Oh, das ist jetzt natürlich nur ein Ausschnitt, aber wir haben auch Sperrstundenregelungen, es gibt kaum Veranstaltungen, es gibt insbesondere keine Clubveranstaltungen und alle Live-Konzerte müssen, wenn sie denn überhaupt stattfinden können, eben in einem reduzierten Rahmen und mit Sitzplatzpublikum stattfinden, was natürlich für mich oder für den Georg schon irgendwie eine Einschränkung ist. So, wenn man auf der einen Seite kann man sagen, wir spielen jetzt live, aber doch die Erfahrung ist eine andere. Mhm. Und wir haben schon lieber ein stehendes Publikum, das auch zur Musik tanzen kann, wirklich. Und ja, schon eine, wie soll man sagen, eine Umstellung und wir hoffen natürlich, dass es besser wird.
Und so außerhalb der Kunst- und Kulturszene, also gibt es in Wien oder gab es in Wien, habe ich jetzt nicht so verfolgt, wenn ich ehrlich bin, viele Demos vielleicht, darüber diskutieren wir uns ja hier in Deutschland, die Köpfe heißen, ne? Das polarisiert sehr alles.
Also so extreme Strömungen oder haben wir in Wien nicht oder in ganz Österreich nicht, dass wir sagen, wir hätten da jetzt irgendwie so Anti-Corona oder so das Corona-Leugner-Demos oder wie man das dann benennt. Mhm. Natürlich gibt es unterschiedlichste Stimmen, die einen sagen, ist alles Quatsch und die anderen überdramatisieren es vielleicht, das weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt zumindest so also gemein einen breit gesellschaftlichen Konsens, dass das jetzt kein Hoax ist im engeren Sinn. So, den hätte ich jetzt nicht so gesehen bei uns.
Ja. Georg und Nico, Junot, sind sie zusammen, zwei Brüder machen zusammen Musik, hört ihr hier bei uns regelmäßig auf der Playlist in Deutschlandfunk Nova. Eine letzte Sache will ich mit euch beiden noch über Corona sprechen, Georg und Nico, weil Georg, du sagtest ja vorhin schon, Nico war es, dass du ja auch parallel noch arbeitest, und da habe ich mich eh auch gefragt, weil wir das auch mit anderen Künstlern und Künstlerinnen hier so im Programm besprochen haben, wie das vielleicht auch bei euch jetzt so rein wirtschaftlich reingehauen hat, die letzten Monate.
Ja, hat uns genauso getroffen wie alle anderen Länder Europas. Wahrscheinlich sind da die wirtschaftlichen Zahlen.
Nein, ich meine jetzt euch als Band auch nochmal speziell, ne?
Also, die österreichische Wirtschaft ist budgetär anders geplant jetzt.
Ich habe jetzt im Kontext von meinem Job gedacht und dachte, jetzt muss ich da
Gottes Willen, nee, das wär arg viel verlangt.
Okay, na gut.
Sagen wir die Zahlen.
Ja,
hier.
Was immer ihr wollt. Ja, für uns ist.
Lass mal kurz das BIP checken. Was steht da nochmal?
Ja.
Nee, weil ich dachte so, man könnte jetzt ja im ersten Moment erstmal gemein behaupten, ihr habt ein neues Album gerade draußen. Das heißt, ihr habt die letzten Monate im Studio verbracht und habt das schön alles an euch vorbeigehen lassen. Aber war vielleicht auch nicht so.
Also, wir haben schon Touren verschieben müssen. Mhm. Und das ist natürlich immer ärgerlich. Aber wir führen uns dann immer selbst vor Augen, dass wir als Band zumindest die Möglichkeit haben, dass wir Musik machen und im Studio sitzen gemeinsam und neue Songs aufnehmen und so. Das ist ja für uns eigentlich das Wichtigste. Ich meine, wir spielen wahnsinnig gern live, aber wir haben dann zumindest noch die Ausdrucksform, dass wir einfach im Studio neue Musik machen können. Und in dem Kontext finde ich es einfach, gibt es Aspekte in der Live-Branche, die noch viel schlimmer drin sind, jetzt während der Pandemie, als wir jetzt als Band.
Was habt ihr vielleicht so um euch herum noch mitgekriegt? Ihr seid ja sehr connected, ne? Wenn man mal so guckt auf eurem neuen Album, gibt es ja einen Song mit Öl zum Beispiel. Bei einem Lied singt Lina Marley mit. Das heißt also, ihr seid auf jeden Fall irgendwie noch mit anderen Künstlern in Verbindung. Was habt ihr so von denen gehört? Oder hat man überhaupt was voneinander gehört in dieser Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sitzen einerseits ja alle im selben Boot und ich glaube, also bei uns war es zumindest so, dass gerade diese ersten Wochen und Monate des Lockdowns haben eigentlich zu viel Kreativität und auch künstlerischem Austausch geführt, weil du hast es angesprochen, wir haben den einen Track drauf mit dem Ari Veröl und Marco Kleber war dann da dabei und das war eben in der Zeit, wo wir alle zu Hause gesessen sind und dann hat uns der Ari auf Insta angeschrieben, ob wir dann einen Song machen wollen, jetzt formale Zeit haben, und so ist das dann eben passiert. Also so gesehen hat es auch einen kleinen positiven Aspekt gehabt, dass man eben da gut connecten hat können und keiner hat irgendeine Ausrede gehabt und jeder hat sich da kreativ austoben können. Und ja, aber alle anderen Geschichten, was halt eben so live betrifft und Feiern betrifft und was eigentlich das Musikerdasein schon sehr cool und lebenswert und erstrebenswert macht, das bricht uns halt schon sehr weg. Und hoffen wir, dass es wieder besser wird im nächsten Jahr.
Haken wir es jetzt für heute auch mal ab. Das hat auch echt genervt, dieses Thema Corona dieses Jahr. Also lassen wir es jetzt auch einfach mal sein. Und ich habe vorhin schon gesagt, ihr beiden, dass ich finde, dass ihr keine Berührungsängste habt, so, ne, vor Kunstgeschichte oder Kunstanleihen und Referenzen und so weiter und so fort. Und ihr setzt da sogar selber noch einen drauf. Wieder so ein schöner Promotext, diesmal von eurer Website. Ich zitiere mal wieder, wenn ich darf. Juno setzen den pop-philosophischen Unterbau zum allgegenwärtigen Livestream und der globalen Digitalisierung der Individualität. Das war ein starkes Stück.
Ja, das stimmt.
Finde ich nicht so schlecht aber wieder, ne? Also so diesen pop-philosophischen Unterbau. Ich will mal andersrum fragen. Kann es sein, dass der Popmusik manchmal dieser Unterbau fehlt? So eine gewisse Intellektualität?
Das kann man nicht so pauschalisieren, weil Popmusik natürlich ganz, ganz vieles ist. Trotzdem würde ich jetzt so weit aus mir herausgehen, dass ich sage, dass ein gewisser Anteil von deutscher Popmusik, deutschsprachiger Popmusik, schon inhaltlich einfacher strukturiert ist und dass es zumindest unser Anliegen ist, dass wir halt doch ein bisschen wissen, gerade Popmusik machen, das machen wir schon, aber trotzdem versuchen, diese oft Leichtgängigkeit mit Texten zu brechen, die irgendwie fordernder sind oder die halt Themen aufmachen, die nicht so poppig sind.
Ich teile jetzt mal einen Eindruck und ihr könnt ja dann aber sagen, ob ihr das vielleicht anders seht oder genauso seht, aber mich beschleicht schon manchmal das Gefühl, dass wir in so, ja, ich sag mal, intellektualitätsfeindlichen Zeiten leben. Ne? Manchmal reicht es schon, irgendwie ein Wort zu benutzen, das auf Ismus endet oder irgendwie ein Fremdwort oder so und dann wirst du sofort angepöbelt, weil besser ist es, einfach und unterkomplex darzustellen, um irgendwie immer die einfache Lösung parat zu haben.
Ja, es mag stimmen. Ach,
schweres Durchatmen.
Ja, ich muss überlegen, ist ja komplizierter, also guter Standpunkt so. Es wäre aber, glaube ich, vermessen zu sagen, wir wollen dem jetzt mit unserer Musik entgegentreten oder so. Also ich glaube, wir haben schon eine spezielle Art zu schreiben. aber gleichzeitig möchte ich selbst nicht jetzt in irgendeiner Form da so eine oberlehrerhafte Haltung einnehmen und sagen, ja, die ganze Popmusik ist zu seicht und schreibt es alle einen komplizierten Text und verwendet Begriffe wie Vanitas, weil es ist halt irgendwie, wir haben uns das so angewöhnt und wir machen es auch gern so, aber es ist wahrscheinlich auch die falsche Kunstform dafür. Für mich am Ende des Tages muss ein Song auch als Song funktionieren und da bin ich bei dem, was ich selber mag und höre, jetzt überhaupt nicht kritisch, wenn ein Song jetzt, sage ich mal, jetzt nicht drei doppelte Böden und was auch immer auch hat, sondern einfach jetzt Emotion vermittelt und für mich gut klingt und dann passt es auch. Also da sind wir jetzt keine solchen Übersnobs, die bei jedem Song die Nase rümpfen. Aber ja, was du gesagt hast mit, dass eben grundsätzlich die vielleicht so gesellschaftliche Stimmung da ist, dass man jetzt die Dinge nicht zu verkomplizieren will oder sich eben einfache Wahrheiten dann lieber irgendwo aus dem Netz oder sonst woher sagt, das mag schon sein. Vielleicht ist das auch irgendwie Konsequenz einer gewissen kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die eben medial fast schon erzwungen wird, in dem, wie wenig Zeit man eben für unterschiedliche Themen hat. Wenn man so einen Insta-Stream durchschaut, geht halt alles in Sekunden schnell vorbei und TikTok und so weiter.
Das ist nur wieder beim Stream der Zeit, ne?
Ja, genau. Alles ein großes Ganzes. Mhm. Na, aber
ja,
das ist ein guter Punkt. Man sieht es ja auch in der Politik, wenn wir es jetzt noch weiter aufmachen wollen, dass fast das eben mit verkürzten Botschaften und Wahrheiten vielleicht leichter die Menschen erreichen kann, als wenn man jetzt den ganzen Sachverhalt jetzt reflektiert darstellen müsste oder so. Das ist ein bekanntes Phänomen. Aber jo.
Frohe Weihnachten nochmal, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr am Start seid. Heute hier bei uns im Grünstreifen. Markus Dichmann dran für euch und socially gedistanced unsere Gäste heute. Nico und Georg, gemeinsam sind sie Juno. Tag nochmal.
Hallo.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind socially gedistanced. Wir sind über eine Leitung zugeschaltet. Ich hier im Kölner Funkhaus, ihr seid in Wien. Und was ich euch noch gar nicht gefragt habe, ist ihr beiden, ob ihr eigentlich da gerade heimlich in Jogginghose rumlümmelt oder ob ihr euch rausgeputzt habt.
Ich bin ganz, ganz adäquat.
Aha, was heißt ja, adäquat?
Nein, ich war heute schon im Gericht.
Deswegen, okay, alles klar, ja, in deinem Nebenjob. Gehst du dann, was trägst du da, so richtig Hemd mit Krawatte und so, oder wie sieht das aus?
Nein, also heute nicht, weil man muss dazu sagen, ich bin mittlerweile im Homeoffice. Dann darf ich sowieso nur kurz hin, dann muss ich mir jetzt nicht rausputzen, aber zumindest da so annehmbare Hose und ja, kein T-Shirt, so das soll es sein.
Okay.
Ja.
Und ich war halt noch nicht am Gericht, aber ich bin auch sehr schön anzogen für ihn.
Was hast du an?
Unabhängig davon.
Ja, was gibt's heute außer Garderobe?
Schwarze Korthose.
Aha, sehr gut.
Und so einen leicht rosenen Wollpullover.
Mhm.
Ja, ich fühle mich sehr wohl.
Ich muss ja echt feststellen, dass wirklich viele so Männerbands, so nenne ich euch jetzt mal, wenn ihr Anspruch erheben wollt, könnt ihr das jetzt tun, dass Männerbands heute doch echt krass viel Wert auf Styling, also so zumindest mit so die, mit denen ich jetzt so dieses Jahr hier schon für den Grünstreifen sprechen durfte. Bei euch auch, oder?
Jein.
Jein?
Ja, also man kommt Jein. Mit, also man macht sich auf jeden Fall Gedanken drüber. Ich glaube, dadurch, dass jede Band in irgendeiner Weise, also sie macht es explizit nicht, aber ansonsten in den meisten Fällen irgendwie online Social Media mäßig stattfindet und da hast du halt immer visuelle Komponente.
Voll.
Und dann ist schon ein Faktor, wie man sich anzieht und wie man sich jetzt selbst da mit der Kleidung versteht und so. Also man macht sich auf jeden Fall, glaube ich, als Band mittlerweile wahrscheinlich mehr Gedanken drüber, als man es vielleicht früher mal gemacht hat. Keine Ahnung.
Euer These. Instagram-Kanal, ja, halte ich für plausibel, die These. Euer Instagram-Kanal sieht ja halt auch ordentlich aus, wie so ein Instagram-Kanal aussehen muss, ne? So viele coole Blicke, coole Posen, coole Klamotten, mal schwarz-weiß, mal Sepia. Und, und was mir aber eben auch sehr gut gefallen hat, eben auch viel Design, ne? Also so Coverplatten und so und Zeichnungen und Art-Design und so, gibt's auch alles zu sehen.
Ja, ist uns sehr wichtig. Also, dass wenn wir Album machen oder Musik rausbringen, soll halt irgendwie auch die Bildsprache dazu passen. Und wir haben für das aktuelle Album im Stream der Zeit einen super Designer gefunden, mit dem Sandro Rybak, der uns inhaltlich, würde ich sagen, super verstanden hat und dann aber auch in der Lage war, das alles in Artworks umzusetzen, was wir niemals geschafft hätten, und da haben wir wirklich super Glück gehabt. Und an der Stelle nochmal Props und an Sandro, und gleichzeitig möchte ich auch sagen, das ist, glaube ich, für uns schon so der Anspruch ist, dass man, natürlich, du kannst viele coole Fotos vor dir machen, wo du in einem coolen T-Shirt herumstehst, aber es hat sich halt irgendwie, glaube ich, schneller überlebt als ein cooles Artwork. So, weil das ist auch ist natürlich ein Bild und das bleibt eben. Und deswegen ist das für uns auch schon ein wichtiger Faktor, wenn wir Musik machen, dass wir sagen, es muss alles zusammenpassen.
Ja. Zugeschaltet aus Wien sind Juno. Wir haben ja jetzt heute schon gemeinsam über Barock und Vanitas und Kunstgeschichte und Philosophie gesprochen und so. Und jetzt kommt noch die Gretchenfrage. Wie haltet ihr es eigentlich mit der Religion?
Relativ laissez-faire, würde ich sagen. Also wir haben schon einen klassisch-römisch-katholischen Background, wie es für die Steirer gehört. So, also wir
sind katholisch, ja?
Okay. Wir sind katholisch, also jetzt nicht praktizierend aktiv, aber wir haben zumindest in der Kindheit alles erfahren, was man eben so durchmacht. Von der Taufe, Erstkommunion, Firmung und so weiter und so fort. Und das war auch wichtig damals, also jetzt nicht insbesondere für uns, aber das war in der Gesellschaft halt irgendwie schon wichtig.
Ja.
Und ich glaube, das spiegelt sich teilweise immer noch in unseren Texten wieder. Also wir referenzieren gern so dieses Transzendente und wir verwenden teilweise so diese Sprachwendungen, die halt auch in der Kirche da irgendwie genutzt werden, weil sie halt so eine besondere Schwere oder so mitbringen, so würde ich das beschreiben. Also das ist schon ganz cool, ein bisschen so der Rammstein-Effekt. Aber gleichzeitig sind wir heute natürlich irgendwie schon, also wir sind jetzt nicht religiös im engeren Sinn. Das, ja, wir verwenden eher die coolen Phrasen.
Aber wären so vielleicht eure Großeltern und Tanten, Onkels oder so, wären die total durchgedreht, wenn ihr jetzt, oder auch eure Eltern, wenn ihr jetzt so gesagt hättet, ja okay, also Taufe kann man sich zwar nicht wehren, aber Kommunion oder Firmung, ich kenne mich leider nicht so richtig aus, das lehnen wir ab?
Ja, das ist ja das Ding, du kannst ja schwer ablehnen, weil du bist ja noch so jung und ahnungslos, also das ist halt so eine Selbstverständlichkeit, da wirst du reingeworfen quasi in diese christlich-römisch-katholische Karriere. Natürlich, du hast die Möglichkeit und da denkt einfach, glaube ich, die wenigsten denken da bewusst drüber nach, weil man als Kind so, also wir jedenfalls nicht, wir haben das halt alles mitgenommen und es ist alles irgendwie positiv konnotiert, weil natürlich, du wirst gefirmt und dann kriegst du ein tolles Geschenk, so. Also die wissen schon, dich zu fangen, aber das ist halt, ja.
Und funktioniert das noch bis heute, jetzt so gerade so mit Weihnachten vor der Brust? Gehen da wieder alle zusammen in die Kirche oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also in unserer Familie war es auch nicht so, dass wir das wirklich jetzt so extrem aktiv praktiziert hätten und da jetzt immer in die Kirche marschiert wären. Also man hat das alles mitgenommen, aber nie so wirklich ernsthaft das so reflektiert, was das wirklich bedeutet. Und Anna hat wirklich alle Anstandsbesuche in der Kirche gemacht, die das eigentlich erfordert hätte. Dementsprechend ist jetzt Weihnachten weniger jetzt christliches Event für uns.
Familienfeier.
Eher Familienfeier, genau.
Aber geht ihr dann zusammen in die Kirche?
Also da muss schon alles zusammenpassen. Also. Ja. Und es ist, sage ich mal, meistens zu kalt und zu finster.
Es wird dann hin und wieder thematisiert bei Familienfeiern, wenn man sagt, ja, jetzt gehen wir noch zur Abendmesse so.
Und dann geht keiner.
Und dann geht wieder niemand, weil es dann zu kalt ist oder man bleibt dann doch länger sitzen und denkt sich, naja, jetzt kommen wir zu spät, das ist auch peinlich. Und dann wird es aufs nächste Jahr verschoben. Also, ja.
Wobei ich ja sagen muss, als jemand, der so super unchristlich erzogen wurde, ne, das hat in meinem Elternhaus überhaupt gar keine Rolle gespielt, dass ich dann so einen Gottesdienst an Weihnachten, dem kann ich beinahe was, ja, weil wir vorhin schon so über Vanitas und Barock sprachen, so was kitschig-romantisches, kann ich dem schon irgendwie abgewinnen auch.
Ja, ich auch durchaus. Also ich gehe ja überall, wo ich bin, gehe gerne in Kirchen rein. Also man kann, auch wenn man alles hinterfragt und natürlich die Kirchen vieles angreifen muss, was sie gemacht haben in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, kann man sich nicht ganz dagegen erwehren, dass man es faszinierend findet. Also wenn man so einen großen gotischen Bau reingeht, denkt man sich halt, wow, was geht denn da ab? Und wenn man so eine Messe besucht, das ist ja doch im Endeffekt ein Theaterstück, ein extrem goldig inszeniertes, weirdes Theaterstück. Und,
ja, stimmt.
Und es hat schon einen gewissen Reiz so. Also es ist schon dramaturgisch, es ist mystisch, es passieren Dinge, irgendwer geht durch und räuchert irgendwas aus. Also Leute singen gemeinsam monotone Lieder oder beten was dahin. Also es hat schon irgendwie eine Qualität, die spannend ist einfach so. Aber irgendwie alles, was drüber hinausgeht.
Ja, er ist noch kein Believer.
Kommt vielleicht noch.
Ja, so kann man es auf den Punkt bringen.
Deutschlandfunk Nova hier, der Grünstreifen, Heiligabend. Juno sind am Start, unsere Gäste heute. Ich muss sagen, auf eurem neuen Album im Stream der Zeit, da gibt es einen Song, den finde ich regelrecht frech. Und das Wort frech, ne, das benutze ich echt nicht oft. Aber mir ist irgendwie kein anderes eingefallen, nämlich Forever Costa Concordia. Könnt ihr mir mal kurz selber erklären, worum es bei dem Song geht, bevor ich es versuche?
Ja, also eigentlich war der Auslöser für den Song war dieses Bild von der gestrandeten oder von dieser von
auf Grund gelaufenen,
von diesem auf Grund gelaufenen Kreuzfahrtschiff, das da vom Strand liegt. Mhm. Und das hat mich eigentlich über Jahre beschäftigt. Und irgendwann haben wir uns dann gedacht, wir machen einen Song draus. Ich finde einfach, dass dieses Bild so eine unfassbare Metapher ist. Für so vieles, aber für uns war es irgendwie eigentlich so aus so einer Selbstüberschätzung heraus. Das ist eigentlich, das sagt der Song aus.
Ja, ein bisschen so diese menschliche, die Hybris in einem Bild beschrieben. So, der fährt dann mit seinem Kreuzfahrtschiff dahin. Das Kreuzfahrtschiff als solches ist ja ein relativ dekadentes Objekt. Und dann will er da die Menschen an der Küste grüßen und quasi weird flags und fährt zu nah ran und dann boom, läuft auf Grund. Und dieses ganze Ding wird dann manövrierunfähig und liegt mit seinen aber tausenden Tonnen da. So halb drin steckt es fest so ja. Im Wasser. Und diese nicht mehr Manövrierbarkeit, die hat für uns als Vergleich irgendwie gut passt. So als wenn man dieses Bild über die ganze Menschheit oder als Zivilisation so zu überstülpt, was ist die Zukunftsperspektive? So in 50, 100 Jahren fast laufen wir so zu und sind irgendwie einfach zu träge und schwer, als dass wir das wenden könnten jetzt. So aus einfach also nur so reiner Motivation und Willen heraus, sondern da wird es mehr brauchen. Und ja, deswegen haben wir dieses Bild benutzt. Aber wir wissen natürlich, dass es schon ein bisschen frech ist. Und man muss auch dazu sagen, wir haben das ursprünglich eigentlich als Album-Idee und Titel gehabt, also das Ganze, den Song zum Album-Song
Okay. Unter
Anfangszeichen zu machen. Und sind dann eben vor der Corona-Krise, Pandemie überholt worden, sodass eigentlich eine noch größere, globale Katastrophe uns irgendwie das System ein bisschen so weggenommen hat.
Elegant formuliert.
Aber wir haben uns den Song trotzdem noch gut genug und irgendwie aktuell genug fürs Album gefunden und haben wir aufgepackt. Aber das war so die Idee dahinter und das damit rechtfertigen wir die von dir befundene Frechheit.
Also bevor ihr mich falsch versteht, ich finde, also für mich persönlich ist es fast der stärkste Song und mein Lieblingssong auf dem Album. Aber was ich mit frech meinte ist, dass er halt so krass poppige Mucke verwendet. Ne? Also Melodie und Instrumentalisierung und so. Da ist es vielleicht sogar der poppigste Song auf dem Album. Und dann zum Beispiel, nur mal so eine Textzeile. Ne? Die Rettungsboote sind nicht für alle da an Bord der Concordia. Das ist ja schon bitter zynisch, wenn man überlegt, dass da 32 Menschen gestorben sind.
Ja, es ist halt ein Fakt. Aber ja klar, also wir haben uns gedacht, wir machen das Ganze schon irgendwie stimmig und dann musst du auf dem Kreuzfahrtschiff einen poppigen Song spielen. So. Also dann kannst du sogar keine 10 Minuten Experimental Electronica irgendwas Set machen, sondern das muss ein ganzes schönes Bild ergeben. Und ja, deswegen haben wir den für uns, und das stimmt schon, sag ich mal, außergewöhnlich poppig instrumentiert und dann also richtig kitschige Feel hinten reinbaut mit Build-Up und ja.
Ja, also ich habe es vorher schon kurz erwähnt, dass es für uns immer spannend ist, wenn wir so eingängigere Melodien und poppige Elemente mit solchen Themen brechen. Und ich finde, dass Popmusik vor solchen Inhalten nicht zurückschrecken muss oder vielleicht hin und wieder gar nicht soll.
Ist auch ein Song, der wirklich Bezug ja so zu tagesaktuellem Geschehen hat. Könnte man sich hinreißen lassen und sagen, das ist ein sozialkritischer Song?
Ja, also gerade so die Zeile, Rettungsboote sind nicht für alle da, die kann man natürlich auf andere Sachverhalte auch umlegen, das ist klar. Mhm. Also das haben wir uns auch da in dem Moment bewusst gedacht, dass es eben nicht alle die gleichen Möglichkeiten, Startvoraussetzungen und Privilegien haben. Das ist wahrscheinlich schon irgendwie ein Gedanke, der dem Song innewohnt, und gleichzeitig kann man auch diese Idee, dass irgendwie einer am Steuer steht und sich maßlos überschätzt und dann aber gleichzeitig damit irgendwie Tragödie fast schon erzwingt, die kann man wahrscheinlich auch auf andere Gegebenheiten, die uns derzeit so global politisch beschäftigen, umlegen. Deswegen, der ist nicht komplett ohne Kontext, aber klar, natürlich kann man vergleichen, muss es nicht. Also wir möchten da jetzt auch nicht sagen, der Song ist auf alles der Welt umzusetzen. Das wäre wahrscheinlich zu weit gegriffen.
Und jetzt vielleicht nochmal so größer und auch weg von dem einen Song gedacht. Also zumindest dachte ich so bei Pretenden, das ist noch ein Song auf eurem Album, Stream der Zeit, dass das auch so ein Song ist, der den Claim sozialkritische Musik verkraften könnte oder vertragen würde. Also ist das so ein Claim, den ihr euch auch als Band geben würdet? Würdet ihr sagen, Juno, sozialkritisch, einverstanden?
Schon, ja.
Ich würde es nicht abstreiten, auf jeden Fall. Also wir versuchen schon, also wir beobachten vieles und nehmen vieles auf und verarbeiten das dann. Nick hat vorher schon das Wort verwendet, Oberlehrerinnenhaft, Oberlehrer. Also ich merke es nie, wenn Musik so
Mit dem Zeigefinger.
Mit dem Zeigefinger auf einen zukommt und erklärt, was man denken muss. Mhm. Aber ich finde schon, dass das Musik und Kunst im Allgemeinen Dinge aufgreifen und übersetzen kann und irgendwie Denkanstöße geben kann. So. Und so verstehe ja unsere Musik. Und dahingehend sind wir wahrscheinlich schon bis zum gewissen Grad, nicht in allen Songs, aber doch immer wieder sozialkritisch.
Aber wenn ihr den erhobenen Zeigefinger, wenn ihr den nicht mögt, dann wird von Juno vielleicht auch nie sowas wie ein politisches Manifest oder sowas kommen?
Also heuer nicht mehr.
Nee, aber so eine klassisch politische Platte oder so?
Klassisch politische Platte möchte ich nicht ausschließen, aber sozusagen ein explizites Manifest oder so. Ich glaube, irgendwie muss man der Kunst schon die Freiheit geben, dass jetzt nicht alles so super explizit ausgedrückt wird und oft sind es irgendwie Dinge stärker, wo man ein bisschen was reininterpretieren kann, was dann mehr Deutungs- oder Sichtweisen zulässt, als wenn wir jetzt da rausgehen und sagen, so ist es und nicht anders, hört es uns zu. Also den Eindruck habe ich zumindest oft. Und da, wenn man sowas in einem like Rolling Stone denkt oder so, Bob Dylan, diese Geschichten, das wirkt auch irgendwie stärker und der hat Jahrzehnte danach immer noch irgendwie seine Bedeutung, ohne dass das jetzt eins zu eins so explizit dargestellt worden ist. Ne?
Das stimmt ja, dass man einfach so einen Interpretationsspielraum offen lässt. Nice Bob Dylan-Vergleich.
Deutschlandfunk Nova hier, der Grünstreifen. Juno sind zu Gast. Schauen wir nochmal auf euer Album, auf den letzten Song auf eurem Album. Da wird es sich, wie es sich gehört, für diese Platte, über die wir jetzt heute schon ein paar Mal gesprochen haben, nochmal richtig Vanitas-lastig. Der letzte Song heißt nämlich Kalk. Auch ein richtig geiler Track, wie ich finde. Und da singt ihr, sieh mich an, ich bin krank, bin so bleich wie der Kalk in der Wand. Was ist denn das für eine Krankheit, von der ihr da singt?
Kann ich selbst nicht so konkretisieren, weil ich es selbst nicht so genau weiß.
Fühlst du dich krank? Oder fühlt ihr
euch
krank?
Im Moment fühle ich mich sehr fit eigentlich.
Das ist schön.
Aber so, keine Ahnung, es war wahrscheinlich auch dieses Jahr und dass es einfach so relevant ist und überall so diese Krankheit einfach so ein zentrales Element dieses Jahres war leider. Und ich glaube, das ist einfach in den Song reingewachsen. Da geht es nicht um eine konkrete Krankheit oder irgendwas. Man kann den Song als diese Krankheit auch als eine Sehnsucht interpretieren oder irgendwie streben nach irgendwo hin. Aber es ist auf jeden Fall nichts, dass ich sage, ja, das ist halt Fieber und das und das. Das nicht. Also es ist einfach diese Idee eines Unwohlfühlens, etwas zu wissen, dass was nicht stimmt. So.
Psychische Krankheit? Ich meine, hoffentlich sagt das jetzt nichts über mich aus, aber das hat bei mir auf jeden Fall da so mitgeschwungen. Es klang wie jemand, der irgendwie Angstzustände hat oder sowas, keine Ahnung.
Also wir machen die Dinge so, dass man das, also dass der Interpretationsspielraum frei bleibt. So. Also da kann man keine konkrete Antwort
geben. Gott, jetzt habe ich mich geoutet, ja.
Ja, aber ich glaube, was du schon ganz richtig erkannt hast oder was schon die Idee ein bisschen so ist, die Unvollkommenheit. Also ich habe immer so das Bild gehabt, dass du irgendwie so mit dir allein im Bett liegst und irgendwie an die weiße Wand starrst und das Gefühl hast, dass, wie der Gerg gesagt hat, das passt das nicht. Oder du sehnst dich nach was und das schwingt da schon, glaube ich, ganz stark mit. Und da haben wir das Bild der Krankheit im Text herangezogen, ohne das jetzt medizinisch fundiert irgendwie in so einem Unterbau versehen zu haben. Ja. Mit lateinischem Namen.
Ja, genau. Das muss sein. Und dazu dann, darunter so eine Keyboard-Melodie, die so regelrecht, ich sag mal, fast tänzelt und noch so Bläser. Da, ehrlich gesagt, das hat mich irgendwie an so Buena Vista Social Club oder so erinnert. Ne? Sowas mögt ihr schon gerne. So, ich sag mal, schaurig schöne Widersätze.
Ja, schon. Naja, wir haben Buena Vista Social Club-Melodie und 808. Aber ich dachte, das passt doch perfekt für den Text.
Ja. Hauptsache Fusion. Ja.
Georg und Nico, heute hier bei uns zu Gast, Heiligabend, Deutschlandfunk Nova. Jetzt nähert sich ja dieses Jahr 2020 so langsam seinem Ende zu. Ne? War auch, glaube ich, ein hartes Jahr, ein schräges Jahr, viel passiert. Habt ihr irgendwie schon gute Vorsätze oder sagen wir mal Wünsche vielleicht eher? Lassen wir die Vorsätze mal weg. Habt ihr Wünsche fürs nächste Jahr?
Ja, wir würden gerne wieder mehr live spielen. Das sage ich jetzt mal super opportunistisch. Und an zweiter Stelle hoffen wir natürlich auf eine allgemeine Besserung der Lage. Aber ja, klar, also es war für uns 2020 schon ein ganz spezielles Jahr, wie wahrscheinlich für jeden Menschen auf der Welt. Aber gerade, glaube ich, als Musiker, die eben auch von diesem Live-Business und den Konzerten sowohl finanziell als auch vom Wohlbefinden in einer gewissen Art und Weise leben, hoffen wir, dass das kein Dauerzustand bleibt und dass es wieder aufwärts geht.
Eure Musik ist schon auch aber auch für die Bühne gemacht, ne, wo ihr das jetzt noch ansprecht. Also ich meine an sich, ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, Georg, du spielst dann Bass, ne, und Nico sitzt am Keyboard und ihr habt vielleicht noch ein Schlagzeug als Begleitung dabei. Eigentlich ja immer noch recht, sag ich mal so, ne, minimal sozusagen, also recht sparsam, was jetzt die Instrumente angeht, aber trotzdem auf jeden Fall für live schon konzipiert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Also mittlerweile sind wir zu viert. Also Nico spielt hinter seiner Synthesizer-Burg auf diversen Tasten herum.
Ja.
Ich singe und spiele Bass und dann haben wir einen Schlagzeuger mit und einen Gitarristen mittlerweile, der nebenbei dann so Percussion macht.
Ah, okay.
Und es ist halt einfach, also wir konzipieren die Songs eigentlich alle im Studio und wir schreiben, also wir sind kein Proberaum Songwriting-Band, sondern sitzen vor dem Computer und schicken dann Spuren hin und her oder tauschen Spuren aus. Aber es ist halt einfach wahnsinnig cool, das dann mit möglichst vielen Live-Instrumenten so auf die Bühne zu bringen. Und dann lebt das ganze Ding, dann ist man flexibler, kann dann ein Solo reinbauen und so weiter. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir die Songs mit einer wirklichen Band auf die Bühne bringen.
Und klar, also vom Songwriting her sind wir irgendwie schon ein bisschen so vor elektronischer Musik geprägt. Also wir versuchen dann eben auch, dass wir mit diversen Build-Ups und Arrangements den Anführungszeichen Drops, EDM, Flex, Anführungszeichen Ende, genau, Airhorn Sound.
Ja.
Also das macht uns live schon Spaß und so, und das ist auch irgendwie unser Anspruch, dass wir das wirklich spannend umsetzen. Pass auf, was ihr im Handy habt.
Geil!
Ja, das steht. Der Nick hat leider wirklich.
Boah, das ging jetzt aber schnell.
Der Nick hat wirklich eine Airhorn-App und er scheut nicht davor zurück, die ständig zu verwenden.
Boah, ich glaube, als erstes werde ich ihn mir gleich auch installieren. Ja, überragend, das Ding.
Lifehack.
Ja, voll.
Kann man jede Situation damit auflockern.
Ja. Nico, Georg, mir bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als euch noch frohe Weihnachten zu wünschen. Also frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten an alle.
Danke, Nico und Georg. Juno aus der Steiermark, wohnen in Wien, sind oft auf unserer Deutschlandfunk Nova Playlist zu Gast und heute bei uns auch zugeschaltet zumindest. Dankeschön, macht's gut.
Vielen Dank.
Dankeschön, ciao.
Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.